Klaus Brinkbäumer und Stefan Lambi. Im Wahn, die amerikanische Katastrophe. Wenn wir aus Europa in Richtung USA blicken, können viele von uns nur den Kopf schütteln. Klar, es ist immer noch das Land mit den besten Hochschulen der Welt. Das Land, das uns die wichtigsten Technologien der letzten Jahrzehnte beschert hat. Das Mekka unzähliger Serienfans. Aber die USA haben auch einen Präsidenten gewählt, der seinem Volk rät, Desinfektionsmittel zu trinken, um sich vor Corona zu schützen. Ein beeindruckender Teil seiner Bürger hält die Evolutionstheorie für linke Propaganda und ist davon überzeugt, dass der Klimawandel frei erfunden ist. Wie passt das unter einen Hut? Die Antwort lautet: nicht so gut. Die US-amerikanische Gesellschaft ist tief gespalten. So tief, dass die beiden Lager kaum mehr miteinander sprechen können, weil ihnen dafür jede gemeinsame Grundlage fehlt. Und sie driften weiter auseinander. Um diese Entwicklung zu analysieren, haben die Autoren von Im Wahn mit beiden Seiten gesprochen und Politiker, Medienmenschen, Kulturschaffende und Bürgerinnen interviewt. Herausgekommen ist das Porträt einer dysfunktionalen Gesellschaft. Blink Nummer 1. Der Niedergang der politischen Kultur in den USA begann mit Präsident Richard Nixon. Es wäre zu einfach, alle Schuld für das vergiftete politische Klima in den USA Donald Trump in die Schuhe zu schieben. Unbestritten spaltet er die Gesellschaft, aber er war nicht der Erste. Werfen wir also einen kurzen Blick in die Vergangenheit und fragen: Wann haben die US-Bürger eigentlich ihr Vertrauen in die Politik verloren? Der Zeitpunkt lässt sich relativ eindeutig bestimmen, etwa in der ersten Hälfte der 1970er Jahre. Als Richard Nixon 1969 Präsident wurde, war Donald Trump 22 Jahre alt. Das Unglück nahm seinen Anfang, als Nixon den im Vietnamkrieg eigentlich neutralen Staat Kambodscha mit einem Flächenbombardement überziehen ließ. Er versuchte, diese Tatsache geheim zu halten, doch irgendjemand verriet es an die Presse. Ab diesem Ereignis wurde Nixon zunehmend paranoid und ließ überall Abhöranlagen installieren, selbst in seinem eigenen Büro. Nixon ließ also seine eigenen Mitarbeiter abhören. Über die Zeit verstrickte er sich immer mehr in ein Netz aus Misstrauen, Lügen und Machtmissbrauch. Das sollte ihn schließlich auch den Job kosten. In seiner zweiten Amtszeit brachte ihn die Watergate-Affäre zu Fall, die zudem das Vertrauen der US-Bürger in die Politik zutiefst erschütterte. Was war passiert? Heimlich, still und leise hatte Nixon das Wahlkampfbüro der Demokratischen Partei verwanzen lassen. Dank seiner eigenen Tonbänder konnte ihm das später einwandfrei nachgewiesen werden. Nixons Persönlichkeit und sein Führungsstil waren dem von Trump ziemlich ähnlich. Er galt als unberechenbar und cholerisch. Seine Berater hatten alle Hände voll damit zu tun, ihn im Zaum zu halten. Teilweise ignorierten sie sogar direkte Anweisungen, die sie für vollkommen abwegig hielten, und warteten einen helleren Moment ihres Präsidenten ab. Regelmäßig fragten sie sich, ob ihr Chef noch alle Tassen im Schrank hätte. Und es gibt weitere Gemeinsamkeiten. Weder Nixon noch Trump fanden oder finden es problematisch, mit Autokraten und Diktatoren zusammenzuarbeiten. Und beide zeichnen sich durch ein ganz eigenes Verständnis von Wahrheit aus. Allerdings regierte Nixon unter anderen Umständen als Trump. Damals funktionierte die Gewaltenteilung im Land noch einwandfrei. Trump hingegen hat die Mehrheit der Richter des obersten Gerichtshofs in seiner Tasche. Auch schreckt er nicht davor zurück, das Justizministerium auf den Plan zu rufen, wenn ihm ein Urteil nicht gefällt. Zudem war die US-amerikanische Gesellschaft in den 70er Jahren weniger zerrissen als heute. Woran liegt das? Blink Nummer 2. Die Medien vertiefen die Spaltung des Landes. Wenn du einen US-Amerikaner fragst, welchen Fernsehsender er schaut, weißt du bereits ziemlich genau, welche Partei er wahrscheinlich wählt. Fox-Zuschauerinnen wählen in der Regel konservativ. Menschen, die CNN, ABC, CBS oder NBC sehen, wählen mehrheitlich demokratisch. Die verschiedenen Formate hacken dabei so schonungslos auf dem jeweiligen politischen Gegner herum, dass es für politisch Andersdenkende schier unerträglich ist. Den Anfang dieser Radikalisierung machte übrigens das Radio. Dort etablierten sich in den 1980er Jahren politische One-Man-Shows und es wurde deutlich, was bis heute gilt. Je hetzerischer und reißerischer ein Programm aufgemacht ist, desto begeisterter ist das Publikum. Inzwischen spaltet vor allem das Fernsehen. Insbesondere bei den konservativen Sendern fällt die Wahrheit schon mal den Einschaltquoten und Klickzahlen zum Opfer. Wie in einer Daily Soap muss jeden Tag etwas Neues, Unerhörtes passieren. Und das tut es auch. So gesehen ist Trump der perfekte Präsident für das US-amerikanische Mediensystem. Die sozialen Medien heizen die Situation zusätzlich an, denn ihre Algorithmen verführen die Nutzer dazu, immer noch radikalere, noch extremere Artikel und Meinungen zu veröffentlichen, zu teilen und zu kommentieren. Die Shares und Likes sind dabei für viele Beteiligte wichtiger als der Wahrheitsgehalt. Hinzu kommt, dass für soziale Medien in den USA andere Regeln und Gesetze gelten als für gedruckte Zeitungen. Sie müssen nämlich keinerlei Verantwortung für die Inhalte auf ihren Plattformen übernehmen und auch keine Faktenchecks oder Ähnliches durchführen. Und das, obwohl längst bekannt ist, dass soziale Medien zum Beispiel bei der Radikalisierung von rechtsextremistischen Attentätern eine tragende Rolle spielen. Nehmen wir den Anschlag in El Paso am 3. August 2019, bei dem 22 Menschen getötet wurden. Der Attentäter sagte aus, dass er so viele Mexikaner wie möglich erschießen wollte. Er war Fan von Donald Trump und klickte regelmäßig auf das kleine Herzchen unter den Tweets des Präsidenten, besonders wenn er darin über Mexikaner schimpfte. Die Medien tragen also entscheidend dazu bei, dass das Weltbild von Konservativen und Demokraten zunehmend auseinanderdriftet und sich vermehrt Menschen radikalisieren. Noch komplizierter wird die Gemengelage, wenn dann auch noch Fake News und alternative Fakten ins Spiel kommen. Blink Nummer 3. Fake News und alternative Fakten. Die USA verlieren die gemeinsame Wahrheit. Journalisten haben in den USA keinen einfachen Job. Wenn sie zum Beispiel über eine von Donald Trumps Wahlkampfveranstaltungen berichten wollen, müssen sie hinten im Saal in einer Art Käfig stehen. Trump beschimpft sie dann in seiner Rede, die Zuschauer buhen sie aus und zeigen die Mittelfinger. Wer Trump auf einer Pressekonferenz eine unangenehme Frage stellt, wird persönlich beleidigt. Auch Morddrohungen gegen Journalisten sind inzwischen an der Tagesordnung. Und dann wird auch noch gelogen, dass sich die Balken biegen, und zwar an erster Stelle vom Präsidenten höchst selbst. Donald Trump wirft mit Superlativen nur so um sich. Hauptsache extrem. Ob es auch wahr ist, interessiert ihn kaum. Mitunter verliert er sogar gänzlich den Kontakt zur Realität. So auch in El Paso, wohin er nach dem Anschlag reiste. Dort drückte jemand First Lady Melania ein Baby in den Arm, das bei dem Attentat beide Eltern verloren hatte. Melania lächelte unsicher. Die Kameras klickten. Und was macht Donald Trump? Zeigt das Daumen-Hoch-Zeichen und grinst breit in die Kameras. Er hat offensichtlich Probleme, zwischen einem Werbeauftritt und einer Tragödie zu unterscheiden. Der Präsident ist aber nicht einfach nur verwirrt, denn hinter seinen Unwahrheiten verbirgt sich oft gezielte Strategie. Nehmen wir zum Beispiel die berühmten Fake News. Das inzwischen geflügelte Wort tauchte zum ersten Mal im Zuge von Trumps Amtseinführung auf. Sein Pressesprecher behauptete damals, es sei das größte Publikum aller Zeiten anwesend. Eine glatte Lüge. Trumps Beraterin Kellyanne Conway ruderte später zurück und meinte, der Pressesprecher hätte eben alternative Fakten präsentiert. Falls eine Information veröffentlicht wird, die Trump nicht in den Kram passt, stempelt er sie einfach als Fake News oder gemeine Lügen ab, nur in die Welt gesetzt, um ihm zu schaden. Die Folge ist, dass die beiden politischen Lager keine gemeinsame Realität mehr finden, auf deren Basis sie diskutieren und Kompromisse finden könnten. Auf Differenzen reagieren die Gegner daher mit Aggression statt mit Argumenten. In diesem Klima werden Meinungen zur Identitätsfrage, und damit haben wir einen idealen Nährboden für Verschwörungserzählungen. Besonders gerne benutzt Trump seinen Fake-News-Trick für eine Täter-Opfer-Umkehr. Seine geplante Amtsenthebung? Eine reine Hexenjagd. Sehen wir uns diese Taktik etwas genauer an. Blink Nummer 4. Das Impeachment-Verfahren offenbarte die Macht alternativer Fakten. Worum genau ging es bei dem Amtsenthebungsverfahren, das Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, im September 2019 eingeleitet hatte? Der Vorwurf an Präsident Trump lautete Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses während der Ukraine-Affäre. Trump wurde beschuldigt, 400 Millionen US-Dollar Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten zu haben. In einem Telefonat bot Trump dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj dann sinngemäß folgenden Deal an: Wenn du Ermittlungen gegen meinen Konkurrenten Joe Biden und seinen Sohn Hunter einleitest, bekommst du die versprochene Militärhilfe und wirst ins Weiße Haus eingeladen. Aber auf welcher Grundlage sollte die Ukraine Ermittlungen gegen die Bidens einleiten? Der Hintergrund ist folgender. Hunter Biden saß seit 2014 im Verwaltungsrat eines ukrainischen Erdgaskonzerns und Vater Joe, damals Vizepräsident unter Barack Obama, soll laut Trump seine Macht missbraucht haben, um den Sohn vor Korruptionsvorwürfen zu schützen. Doch nun zurück zu Trump und seiner Forderung an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ein anonymer CIA-Mitarbeiter hatte von dem entsprechenden Telefonat berichtet, wodurch es an die Öffentlichkeit kam. Die Trump-Regierung bemühte sich kaum, die Vorwürfe zu entkräften. Im Gegenteil. Der Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, meinte in einer Anhörung während des Verfahrens lapidar: Wir machen das ständig. Get over it. In einer funktionierenden Demokratie wäre das Schicksal des Präsidenten damit besiegelt und seine Amtszeit zu Ende gewesen. Doch nicht so in den USA. Wie kann ein Verfahren mit so eindeutiger Beweislast und Zeugenaussagen scheitern? Natürlich wurde zunächst von Seiten des Weißen Hauses vertuscht, so viel nur ging. Dokumente wurden zurückgehalten, darunter auch die wörtliche Abschrift des fraglichen Telefonats. Lediglich eine Zusammenfassung wurde für das Verfahren freigegeben. Zudem wies Trump seine Mitarbeiter an, Vorladungen zu ignorieren und Fristen gezielt verstreichen zu lassen. Dann kam die alternative Wahrheit ins Spiel. Trump behauptete auf einmal, das alles habe so nicht stattgefunden, die ganze Geschichte sei eine reine Hexenjagd. Auch Mick Mulvaney redete sich heraus, er sei bei der Anhörung falsch verstanden worden, die Medien hätten ihm das Wort im Mund verdreht. Es ist in den USA mittlerweile egal, ob etwas eindeutig belegt, bewiesen oder vor Gericht ausgesagt worden ist, man muss nur laut und vehement genug etwas anderes behaupten, und schon stehen zwei vermeintliche Wahrheiten nebeneinander. Der Senat mit seiner republikanischen Mehrheit fand die zweite Version der Wahrheit sympathischer und lehnte eine Amtsenthebung ab. Damit war das Verfahren beendet, Trump behielt sein Amt. Blink Nummer 5. Das demokratische System der USA steckt in einer Krise. Eine verlogene Regierung kann ein Land eine Weile aushalten, wenn es denn eine funktionierende Demokratie hat. Doch auch hier sieht es in den USA leider ziemlich düster aus. Das Land braucht dringend ein Demokratie-Update. Vor allem das Wahlsystem ist, um es deutlich zu sagen, undemokratisch und unfair. Alle 50 Bundesstaaten entsenden zum Beispiel jeweils 2 Senatoren nach Washington, unabhängig davon, wie groß ihre Bevölkerung ist. Deswegen wiegt eine Stimme aus Wyoming 69 Mal so viel wie eine aus Kalifornien. Und nun rate mal, in welchem der beiden Staaten die Menschen eher konservativ wählen. Auch bei der Wahl des Präsidenten geht es nicht gerechter zu. Jeder Bundesstaat stellt einen Anteil der Wahlleute, allerdings nach der The-Winner-Takes-All-Regel. Der Kandidat, der die relative Mehrheit in einem Staat erhält, bekommt dessen sämtliche Wahlleute. Hinzu kommt das Gerrymandering, zu Deutsch Wahlkreisschiebung. Dabei werden die Grenzen von Wahlkreisen so manipuliert, dass sich zum Beispiel die Demokraten in nur wenigen Bezirken ballen, während die Republikaner in vielen Bezirken eine knappe Mehrheit erringen. Die Wahlbezirke sehen dann häufig aus wie das, was früher an Silvester beim Bleigießen herauskam. All das führte dazu, dass Trump Präsident wurde, obwohl Hillary Clinton insgesamt mehr Stimmen bekommen hatte. Und das ist noch nicht alles. Grundsätzlich wird es den Menschen in den USA ziemlich schwer gemacht, überhaupt zu wählen. So finden die Wahlen immer an einem Werktag statt, weshalb viele Menschen sich extra Urlaub nehmen müssen, um ihre Stimme abzugeben. Und zwar den ganzen Tag. Denn es gibt häufig endlose Schlangen vor den Wahllokalen. Hinzu kommt, dass viele US-Bürger von vornherein überhaupt nicht wählen dürfen, zum Beispiel ehemalige Gefängnisinsassen. Es ist also kein Wunder, dass sich sehr viele Menschen in den USA von der Regierung nicht repräsentiert fühlen und das Vertrauen in die politischen Institutionen einen Tiefstand erreicht hat. Bis zum Jahr 2020 gelang es der Trump-Regierung nicht, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Im Gegenteil. Die Corona-Krise zeigte nur allzu deutlich, wie schlecht es tatsächlich um die Führung der USA bestellt ist. Blink Nummer 6. Die Corona-Krise offenbarte, wie handlungsunfähig die Regierung der USA ist. Es ist belegt, dass Donald Trump bereits am 23. Januar 2020 gründlich zum Thema Corona gebrieft wurde. Seine Reaktion? Erstmal abwarten, abwiegeln und ganze 10 Wochen ins Land ziehen lassen, bevor er die erste Maßnahme ergriff. 10 Wochen, in denen sich tausende US-Amerikaner mit dem neuen Virus infizierten. Man kann Trumps Umgang mit der Pandemie nur als unverantwortlich und unverbesserlich bezeichnen. Als ihm zum Beispiel einige Berater schon früh im Jahr erklärten, dass es zu wenig Tests und Beatmungsgeräte gab, erfolgte die typische Trump-Reaktion prompt. Er feuerte die Berater. Das Pandemiebüro, das es vor seiner Präsidentschaft im Weißen Haus gab, hatte er bereits aufgelöst. Er fand es zu teuer und unnötig. Offensichtlich konnten sich nicht einmal die Mitarbeiter innerhalb des Weißen Hauses darauf einigen, was denn nun Fakten und was Fake News seien. Unzureichend vorbereitet tat Trump dann auch das denkbar Schlechteste, was in dieser Situation möglich war. Er erklärte mehrere Male sehr deutlich, dass Masken, Vorsorge und Isolation überflüssig seien. Das Resultat dieser angeblichen Version der Wahrheit war, dass seine Anhänger keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen und sich das Virus im ganzen Land rasant verbreitete. Trumps Corona-Strategie, wenn man es denn so nennen will, bestand aus 4 Phasen. Im Januar und Februar leugnete er die Gefahr rundheraus. Als sie dann im März nicht mehr abzustreiten war, bediente er sich einer rabiaten Kriegsrhetorik und rief den nationalen Notstand aus. Schon im Mai und Juni änderte er erneut seinen Kurs und beschloss, dass Wirtschaftswachstum und persönliche Freiheit wichtiger sind als die Gesundheit. Währenddessen stiegen die Infektionszahlen weiter an. Im Juli hatte Trump das Thema dann offensichtlich satt. Ab sofort tat er so, als würde das Virus nicht existieren und sprach lieber über andere Themen, zum Beispiel die innere Sicherheit. Die seit Jahren kaputtgesparte medizinische Grundversorgung und die bröckelnde gesellschaftliche Solidarität in den USA verschlimmerten die Lage zusätzlich. Das Ergebnis? Im Sommer 2020 waren die USA weltweit das Land mit den mit Abstand meisten Corona-Infektionen und damit einhergehenden Todesfällen. Hunderttausende waren der Krankheit zum Opfer gefallen. Blink Nummer 7. I can't breathe. Noch immer spaltet Rassismus die USA. Wir schreiben den 25. Mai 2020. Auf einem Bürgersteig in Minneapolis spielt sich eine Szene ab, die später Menschen auf der ganzen Welt ungläubig und entsetzt auf ihren Bildschirmen verfolgen werden. Ein weißer Polizist kniet auf dem Hals des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd. Der ruft immer wieder verzweifelt: "I can't breathe." Beinahe 9 Minuten dauert dieses Martyrium. Wenig später stirbt George Floyd. In fast allen größeren Städten des Landes kommt es daraufhin zu massiven Protesten gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. Und wie reagiert der Staat auf diese Proteste? Mit mehr Polizeigewalt. Inmitten der aufgeheizten und verunsicherten Atmosphäre der Corona-Krise kommt es zu Bildern von brennenden Barrikaden und Polizeiautos, die in Demonstrationszüge fahren. Die Proteste in Washington D.C. werden so bedrohlich, dass Trump sich zeitweise in den Bunker unter dem Weißen Haus zurückzieht. Später wird er behaupten, er sei nur ganz kurz wegen einer Inspektion dort unten gewesen. Die Proteste kommen nicht von ungefähr. Struktureller Rassismus ist in den USA nach wie vor ein riesiges Problem. Die Polizeigewalt gegen nicht-weiße Menschen hat eindeutig System, weswegen die Demonstranten Black Lives Matter rufen. Fox News und Trump-Anhänger entgegnen All Lives Matter und betreiben damit wieder einmal eine geschickte Verschiebung des Diskurses. Auch in diesem Punkt ist die US-amerikanische Gesellschaft tief in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite die bunten, vielfältigen Demokraten, die sich für eine inklusivere Gesellschaft einsetzen. Auf der anderen Seite die Konservativen, von denen einige die Demokraten für gefährliche Unruhestifter und Plünderer halten. Trumps Reaktion auf die Proteste bestand unter anderem darin, die Antifa als terroristische Vereinigung einzustufen. Machen wir uns nichts vor, Trump ist Teil des Rassismusproblems und er verschärft es noch. Rassismus ist tief im Denken der Familie Trump verwurzelt, während es am Unrechtsbewusstsein mangelt. In den 70er Jahren besaßen die Trumps beispielsweise 14.000 Apartments in New York City. Wenn eine schwarze Familie sich bewarb, hieß es, die Wohnung sei schon vermietet. 5 Minuten später bekam eine weiße Familie die Zusage. Die Bewerbungsunterlagen von Schwarzen wurden mit einem C markiert. Colored, aussortiert. Ein Präsident mit einem solchen Hintergrund wird den Graben in der US-amerikanischen Gesellschaft niemals zuschütten. Wie soll es also weitergehen? Blink Nummer 8. Nur tiefgreifende Reformen können die US-Gesellschaft wieder vereinen. Misstrauen, Lügen, Demokratiekrise und Lagerdenken. Es ist nicht gut um die USA bestellt. Medien, Wirtschaft und das politische System sind scheinbar in ein verworrenes Netz aus Feindschaften und Grabenkriegen verstrickt. Aber auch bestimmte Aspekte der menschlichen Psychologie treiben die gesellschaftliche Spaltung voran. Da wäre zum Beispiel ein Mechanismus, der sich Confirmation Bias nennt. Der Begriff beschreibt die Tendenz, dass wir Informationen, die unser eigenes Weltbild bestätigen, immer vertrauenswürdiger und relevanter finden als solche, die ihm widersprechen. So trägt der Confirmation Bias dazu bei, dass viele Menschen immer weiter in ihre persönliche Lieblingsrealität abdriften. Dazu passt auch die schon erwähnte Täter-Opfer-Umkehr, die Trump und Trump-treue Medien gern betreiben. So bezeichnete Fox News die Black Lives Matter-Protestierenden als gefährliche Aufwiegler, die eine Hexenjagd gegen den rechtschaffenen Präsidenten veranstalten würden. Psychologisch gesehen ist es für Trump-Anhänger natürlich einfacher, sich mit diesem Narrativ zu identifizieren, als sich einzugestehen, dass die favorisierte Politik ernsthafte strukturelle Probleme aufweist. Was müsste also geschehen, um wieder eine gewisse Einigkeit und vernünftige Debattenkultur in den USA herzustellen? Um den allgegenwärtigen Rassismus einzuschränken, wären tiefgreifende strukturelle Reformen nötig. Außerdem wäre es hilfreich, wenn alle Beteiligten sich auf eine weniger hasserfüllte Sprache verständigten. Zudem müssen die Wahlen reformiert werden. Es sollte für jeden Bürger möglichst einfach sein, seine Stimme abzugeben. Dafür könnten die Wahlen an einem freien Tag stattfinden und der Kandidat mit den meisten Stimmen sollte Präsident werden. Außerdem sollte eine unabhängige Kommission neue Wahlbezirke festlegen, um Gerrymandering in Zukunft auszuschließen. Natürlich müsste auch intensiv in kostenfreie Bildung investiert werden. Eine weitere wichtige Maßnahme wäre es, die sozialen Medien zu verpflichten, Fakten zu überprüfen und mehr gegen Fake News zu unternehmen. Und wie wahrscheinlich ist es, dass all das passiert? Diese Einschätzung überlassen wir dir. Und was meinte Donald Trump, der 45. Präsident der USA, zu all dem? Auf die Frage eines Journalisten, was sein Plan sei, falls er im Herbst 2020 wiedergewählt würde, antwortete er ebenso knapp wie vielsagend: In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass die politischen Lager in den USA mittlerweile so verfeindet sind, dass sie keine gemeinsame Gesprächsgrundlage mehr finden. Ein unfähiger Präsident, reißerische Medien, ein ungerechtes Wahlsystem und struktureller Rassismus haben dazu beigetragen, dass sich ein tiefer Riss durch die Gesellschaft zieht. Um die Bevölkerung wieder zu einen, sind tiefgreifende Reformen nötig. Das waren unsere Blinks zu Im Wahn, die amerikanische Katastrophe von Klaus Brinkbäumer und Stefan Lambi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.